So, jetzt muss ich mal einen Spruch loslassen. Manuel, du hast gesagt, als die Kinder raus sind, die Kinder werden jetzt erlöst. Die dürfen in ihren Kindergottesdienst. Ich darf euch sagen, ihr werdet auch erlöst, okay? Und zwar, wenn ihr auf das hört, was ich euch heute erzähle. Ich darf nämlich das Evangelium weitersagen. Und dann stimmt genau das, was wir gerade gesungen haben. Gott wird unsere Sünden ins tiefste Meer hinein. Alles vergeben. Alles neu. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also haben wir mal, genau. Christus allein die Hoffnung für die Welt. Das ist das Thema heute. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Letzt heißt es ja oft. Und das meint man meistens nicht sonderlich freundlich und schmeichelhaft. Ne, irgendwer kriegt irgendwas nicht besonders gut hin, versucht es aber immer wieder. So wie der Trompetensolist, der versucht, seinen etwas nervösen Dirigenten zu beruhigen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe das Stück schon 200 Mal gespielt. Irgendwann muss es ja mal klappen. Und das ist jetzt keine Anspielung auf euch. Ich habe es euch vorher gesagt. Also das. Die Hoffnung. Christus allein, die Hoffnung für die Welt. Das ist unser heutiges Thema. Aber was hoffen die Leute heute eigentlich noch? Ich hoffe, dass ich den Bus noch kriege. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr nicht wieder so viel zunehme. Ich hoffe, dass es diesmal eine ordentliche Lohnerhöhung gibt. Ich hoffe, dass mein Lieblingsverein nicht absteigt. Und ich hoffe, dass ich nicht krank werde. Das sind doch so die Hoffnungen, die wir normalerweise hören, oder? Oder wenn man es mal so, wenn man sich mal so den gewichtigeren Themen zuwendet, dann ist da die Hoffnung, dass das Leben glückt, dass die Beziehung hält, dass ein geliebter Mensch am Leben bleibt. Ja, man hört, ne, dass nach einem Erdbeben hört man von der Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Oder die Menschen hoffen ganz allgemein, dass noch nicht alles verloren ist. Dass die vielen Schreckensnachrichten aufhören. Solche Dinge. Das sind die Hoffnungen, von denen man vielleicht mal hört. Ich hoffe, dass Gott mir gnädig ist. Wann hat einer von uns das zum letzten Mal von irgendjemandem gehört? Hoffnung bezieht sich heute nur noch sehr selten auch auf die jenseitige Welt. Hoffnung hat selten etwas mit Gott zu tun. Sie bleibt ganz diesseitig. Dieses Leben muss glücken. Und dafür wird gearbeitet und dafür wird gehofft. Ist es nicht so? Wenn man nach einer Definition für Hoffnung fragt, ah, haben wir schon. Moment. Ihr seid schneller als ich. Wenn man nach einer Definition für Hoffnung fragt, dann wird es wohl ungefähr so klingen. Hoffnung ist die Erwartung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. So ungefähr steht es bei Wikipedia. Biblische Hoffnung ist anders. Besonders im Neuen Testament. Da geht es nicht um etwas Wünschenswertes, was aber ungewiss bleibt. Im Neuen Testament ist Hoffnung etwas, was vollkommen gewiss ist. Vollkommen gewiss. Wenn Petrus zum Beispiel davon schreibt, dass Jesus wiederkommen wird, dann sagt er seinen Lesern, dass sie sich dessen völlig sicher sein sollen. Und dass sie sich darauf freuen können. Von ganzem Herzen. Jesus wird wiederkommen. Ganz feste Hoffnung, ganz große Sicherheit. Oder auch andere Stellen machen das immer wieder deutlich. Hoffnung ist etwas vollkommen Gewisses. Jetzt streichen wir es durch und machen wir. Ihr seid zu schnell. Oder geht das automatisch? Sonst lesen die Leute und passen überhaupt nicht auf, oder? Ja. Also, neutestamentliche Definition von Hoffnung. Hoffnung ist die feste Gewissheit oder das vollkommene Vertrauen darauf, dass Gott in der Zukunft Gutes mit uns vorhat. Das Heft der Allianz Gebetswoche, das wir so in der Gebetszeit immer überall ausliegen hatten. Und ich habe es draußen hingestellt, also wer mag, kann es gern mitnehmen nachher. Also wir haben 100 Stück, nehmt es einfach mit, ja. Und schaut nochmal rein. In diesem Heft, da wird für heute, für diesen Gottesdienst, ein Bibeltext aus dem Kolosserbrief vorgeschlagen. Den könnt ihr jetzt mal anschlagen. Jetzt geht's nochmal. Jawohl. Also, Kolosser, erstes Kapitel. Der Paulus, der hatte den Christen in Kolosse einen Brief geschrieben, weil er von einigen Missständen unterrichtet worden war. Irrlehrer hatten angefangen, die Gemeinde durcheinander zu bringen, zu verführen. Da waren jüdisch geprägte Christen, die für eine neue Gesetzlichkeit warben, zum Beispiel. Sie lehrten, dass ein guter Christ auch die jüdischen Speisegebote und jüdischen Feste einhalten müsste. Und genauso müsste auch der Ritus der Beschneidung weiter beachtet werden, überhaupt das Gesetz des Mose. Wann immer Paulus den Menschen das Evangelium gepredigt hat, dann hat er betont, dass Christus allein genügt. Diese Irrlehrer setzten zu diesem Christus allein aber andere Sachen. Hier den jüdischen Weg des Gesetzes. Christus allein genügt nicht. Es braucht auch das Gesetz. Das war so die Botschaft von ihm. Und wo immer diese Lehre auftaucht, platzt Paulus der Kragen. Regelmäßig. Aber diese jüdischen Irrlehrer waren noch nicht mal die einzigen, die das die Gemeinde in Probleme brachten. Gleichzeitig gab es noch gnostische Irrlehrer. Die hatten ihre Ursprünge in der orientalischen Mystik und der griechischen Philosophie. Aber sie lehrten auch einen Christus und. Christus und besondere Erkenntnisse für Eingeweihte. Christus und die Engelmächte als notwendige Mittler. Christus und eine strenge Askese. Solche Dinge. Wer das Christus allein antastet, der rüttelt im Grunde am Fundament der guten Nachricht, am Fundament des Evangeliums. Und deshalb wird Paulus so sauer darüber. Die gute Nachricht von Jesus, die will er sich auf keinen Fall und von niemandem irgendwie verfälschen lassen. Nun hätte Paulus ja diesen ganzen Irrlehren eine schöne Apologetik gegenüberstellen können. Schön ausformuliert, jede falsche Lehre aufgelistet und dann gesagt, aber so ist es richtig. Punkt für Punkt hätte er es auseinandernehmen können, hat er nicht gemacht. Denn er weiß, dass er etwas viel Besseres hat. Er hat Jesus Christus. Christus allein genügt als stechendes Argument. Darauf verlässt er sich und deshalb stellt er den Leuten Christus vor. Und er stellt heraus, welche Alleinstellungsmerkmale Jesus Christus hat. Christus genügt, um Gott zu begegnen. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Durch ihn wurde alles geschaffen und durch ihn hat alles Bestand. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und jetzt gehen wir mal zu Vers 19. Denn Gott hatte beschlossen, mit der ganzen Fülle seiner Kraft in ihm, in Christus gegenwärtig zu sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt, um in ihm zum Ziel zu kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Diese herrliche Botschaft, die müssen die Menschen hören. Da ist sich Paulus sicher. Und deshalb schreibt er weiter, Vers 25 dann, denn Gott hat mir den Auftrag gegeben, sein Wort unter euch überall zu verbreiten. Dabei handelt es sich um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Menschengedenken verborgen gewesen war. Jetzt wollte Gott es seinen Heiligen enthüllen. Ihnen wollte Gott zeigen, worin die unermessliche Herrlichkeit dieses Geheimnisses bei den Heiden besteht. Es ist die Gegenwart von Christus bei euch, der selbst die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Er ist es, den wir verkünden. Dabei richten wir uns an die Vernunft eines jeden Menschen und unterrichten jeden Menschen in aller Weisheit. Denn durch die Verbundenheit mit Christus soll jeder Mensch als Vollkommener vor Gott treten können. Daher mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich mit aller Kraft, die er mir in seiner Macht schenkt. Soweit mal unser Bibeltext. Alles, was Paulus zu sagen hat, kulminiert an einer Stelle, oder besser gesagt in einer Person, Jesus Christus. Jesus Christus ist das Geheimnis, das lange verborgen war. Aber nachdem sich schon unzählige Generationen von Juden gesehnt hatten. Jesus Christus ist der lang ersehnte Messias, der Retter für das Volk Gottes. Aber nicht nur für das Volk. Er ist auch der Retter für das, also nicht nur für das Volk Israel, er ist auch der Retter für die ganzen Heidenvölker. Egal woher man kommt, egal zu welchem Volk man gehört, wer sich mit Jesus Christus verbindet, der kann vor Gott bestehen. Verbunden mit Jesus darf man zu Gott kommen. Das ist das große Geheimnis. Diese wunderbare, gute Botschaft, die Paulus überall verbreiten will. Dafür müht er sich ab. Dafür kämpft er mit aller Kraft und nicht nur mit seiner eigenen Kraft, sondern auch mit der Kraft, die Gott ihm gibt. Jeder muss diese Botschaft hören. Denn in dieser Botschaft steckt die Hoffnung für die Welt. Was ist das Besondere an dieser Botschaft? Warum übertrifft diese Botschaft die Botschaften der Irrlehrer? Warum ist diese Jesus-zentrierte Botschaft so viel besser als die Botschaft, dass man Jesus braucht und das Gesetz halten muss? Warum ist diese Jesus-zentrierte Botschaft so viel besser als jede gnostische und esoterische Botschaft, die neben Jesus noch in viele andere himmlische Geheimnisse und magische Fähigkeiten einweiht? Das Besondere ist die Gegenwart von Jesus Christus selbst. Paulus kann sagen, Christus ist unter euch. Sogar Christus ist in euch. Bei euch ist Jesus Christus gegenwärtig mit seiner ganzen Herrlichkeit. Ihr erlebt ihn. Ihr wisst, dass er da ist. Und das nährt eure Hoffnung auf das Kommende, auf diese kommende ewige Herrlichkeit, an der ihr Anteil haben werdet. Weil ihr Jesus erlebt, wisst ihr, dass das, was kommt, auch für euch ist. Nun, das Besondere ist dieses Feste, diese feste Gewissheit. Wir haben das ja am Anfang definiert. Die Hoffnung, die die Christen haben dürfen, die wir haben dürfen, das ist eine feste Gewissheit, weil Jesus Christus jetzt schon gegenwärtig ist. Weil wir mit ihm leben, weil wir ihn erleben in unserem Leben. Wir erleben seine Macht und Herrlichkeit schon jetzt. Und das macht sicher, dass alles, was kommt, auch für uns gilt. Alles, was angekündigt ist, für uns eintreffen wird und wahr sein wird. Überlegen wir das ruhig nochmal so ein bisschen, inwiefern das eine Hoffnung ist, die für die ganze Welt interessant ist. Denn das sagt ja unsere Überschrift, Christus allein Hoffnung für die Welt. Das Erste und Wichtigste, was die Welt ist, da ist Paulus überzeugt und da bin ich auch überzeugt, das ist Versöhnung. Jeder einzelne Mensch braucht das, Versöhnung, ganz dringend. Das Problem ist, dass viele Menschen sich dessen gar nicht bewusst sind. Sie wissen nicht, dass sie vor Gott ziemlich blöd dastehen, wenn sie versuchen, sich aus eigener Kraft zu retten. Sie wissen nicht, dass sie bei Gott einen Retter brauchen. Sie wissen nicht, dass sie mit Gott versöhnt werden müssen. Aber so ist es. Und dieser Retter, dieser Versöhner, ist Jesus Christus. Gehen wir nochmal zurück zu Vers 20. Jesus Christus hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Durch Jesus Christus wurde alles versöhnt. Durch ihn kommen Menschen und Gott wieder zusammen. Das, was vorher getrennt war, darf wieder zusammenkommen. Und wir alle brauchen das. Wir sind von Gott geschaffen und wir sind für Gott geschaffen. Erst wenn wir mit Gott versöhnt sind, kommt unsere Seele zur Ruhe. Alles in uns ist auf diese Beziehung hin angelegt. Und in jedem von uns klafft ein riesengroßes Loch, solange die Beziehung mit Gott noch nicht in Ordnung ist. Das ist der Grund, warum es ja, dem Menschen angeboren ist, spirituell zu suchen. Das ist der Grund, warum Religionen entstehen. Die Menschen sind auf der Suche nach Gott. Und wer die Botschaft von Jesus Christus noch nicht gehört hat oder sie nicht hören will, der bastelt sich mehr oder weniger eine eigene Religion. Und es gibt ja viele Weltreligionen zur Auswahl. Und dann gibt es noch ganz viele verschiedene Varianten davon. Und dann gibt es Menschen, die wollen die Religion ganz hinter sich lassen. Und die nennen sich dann Agnostiker oder Atheisten. Und sie machen das zu ihrer Religion. Kommt mir jetzt immer so vor. Aber auch die Gesundheit kann zum Beispiel den Stellenwert einer Religion einnehmen. Oder die Ernährung oder der Sport. Oder irgendeine andere Beschäftigung. Aber das alles bleibt hohl, weil das einzig Wahre darin fehlt. Wir sind darauf angelegt, in einer lebendigen Beziehung mit Gott zu leben. Und diese Beziehung gibt es nur durch Jesus Christus. Ohne ihn herrscht Streit zwischen uns und Gott. Jeder Mensch ist voll von Sünde. Und diese Sünde, also unsere sündhafte Natur, die macht die Beziehung zu Gott kaputt. Und deshalb müssen wir mit Gott versöhnt werden. Dieser Streit muss quasi beendet werden. Es ist Gottes Gnade, wenn wir erkennen, wie es um unsere Beziehung mit Gott steht. Jeder Mensch, der erkennt, wie kaputt seine Beziehung zu Gott ist, der erschrickt zutiefst. Das ist ein heiliges Erschrecken, ein Erschrecken, es zu einem guten Ziel führt. Wer über den Zustand seiner Beziehung zu Gott erschrickt, wer über seine eigene Sündhaftigkeit erschrickt, der weiß, dass er Versöhnung und Rettung braucht. Und für ihn wird Jesus zur Hoffnung. Nochmal, wir erinnern uns an die neutestamentliche Definition von Hoffnung, die feste Gewissheit, dass Gott in der Zukunft Gutes mit uns vorhat. Vor etwa 2000 Jahren ging ein Mann über diese Erde. Er hat coole Lehren verbreitet und er hat erstaunliche Wunder getan. Schließlich wurde er am Kreuz hingerichtet, aber nach 3 Tagen ist er auferstanden. Denn Gott war mit der ganzen Fülle seiner Kraft in ihm gegenwärtig. Er wollte, dass es so passiert. Denn durch diesen Mann, durch Jesus, wollte er uns Versöhnung anbieten. Jesus ist für mich gestorben, als Opfer für meine Sünden. Aber Gott hat ihn wieder auferweckt. Und so macht er ganz deutlich, weil Jesus meine Sünden ans Kreuz getragen hat, weil Gott das so beschlossen hatte und es so wollte, darum kann ich ganz sicher sein, dass Gott für mich ist und nicht gegen mich. Ganz feste Zusage, ganz feste Hoffnung, völlige Überzeugung. Wir haben vorhin einige Verse aus Jesaja 42 gehört in der Lobpreiszeit. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus, heißt es dort. Das ist die gute Nachricht, die Paulus überall verbreitet. Und wenn diese Nachricht mein Herz erreicht, dann lässt sie Hoffnung entstehen. Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Und er lebt für immer. Und deshalb ist er auch hier. Jetzt, in diesem Augenblick, in der FEG Homburg, Pirminusstraße 38. Er ist lebendig und auf der Suche nach Menschen, die sich versöhnen lassen wollen mit Gott. Er möchte dir Hoffnung schenken. Spürst du seine Gegenwart? Und ich möchte es noch einmal mit Paulus und dem Kolosserbrief betonen. Es ist Christus allein, der uns rettet. Es ist Christus allein, der uns mit Gott versöhnt. Es ist nicht unsere Bekehrung, nicht unsere Wiedergeburt, nicht unser Glaube, nicht unsere Nachfolge, nicht unsere Liebe zu Jesus, nicht unser treuer Dienst für ihn. All das ist gut, aber es rettet uns nicht. Es versöhnt uns nicht mit Gott. Nur einer ist der Versöhner, nur einer ist der Retter, Jesus Christus. Manche rümpfen die Nase über diesen Alleinvertretungsanspruch. Sollen sie? Sollen sie die Nase rümpfen? Es bleibt doch die Wahrheit. Jesus ist nicht einer von vielen Wegen zu Gott. Er ist nicht der beste von mehreren Wegen. Er ist der einzige Weg. Nun ist es so, dass die christliche Hoffnung sich nicht so auf diese geistliche Ebene beschränkt, auf diese Beziehung zwischen mir und Gott. Christliche Hoffnung ist ein festes Vertrauen auf Gott und damit hat sie die Kraft, unser ganzes Leben zu verändern. Also es ist nicht nur so dieses bisschen, sondern es ist viel mehr, es nimmt viel mehr Raum ein, es hat viel mehr Auswirkungen. Die Bibel ist voll von so Aussagen davon, was diese Kraft in unserem Leben bewirkt. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, sagt der Hebräerbrief. Es ruft Änderung hervor. Die Beziehung mit Gott, die Beschäftigung mit seinem Wort, all das führt dazu, dass unser Leben besser wird. Zu einer versöhnten Beziehung mit Gott gehört, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns lebendig ist. Auch der Heilige Geist trägt dazu bei, dass unser Leben besser wird. Der Heilige Geist bewirkt zum Beispiel, dass da gute Früchte wachsen in unserem Leben. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ihr kennt den Vers aus dem Galaterbrief. Wenn du also in einem dieser Bereiche in deinem Leben Defizite entdeckst, dann hab Hoffnung. Der Heilige Geist wird dich in diesen Bereichen verändern. Er wird deinen Charakter bessern. Es wird besser werden, weil diese Früchte wachsen, wo der Heilige Geist ist. Anja hat das so schön gesagt vorhin. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann färbt sein Wesen auf uns ab. Es wird uns verändern, wird unser Leben prägen und neu machen und gute Dinge hinein. Oder nochmal, gehen wir nochmal zu den Worten aus Jesaja 42. zurück. Da sagt Gott über seinen Messias: Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, den Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Jesaja 42. Ich glaube, wir können die Hoffnung, die Jesus in die Welt bringt, gar nicht groß genug ausmalen. Christus ist ein Licht für die Völker und für jeden einzelnen Menschen. Immer wieder erfüllen sich diese prophetischen Worte. Manchmal geschieht es auf einer geistlichen Ebene. Dann werden einzelnen Menschen plötzlich die Augen geöffnet für ihren geistlichen Zustand. Oder Menschen erleben Befreiung aus seelischen Fesseln oder sogar aus dämonischen Bindungen. Menschen, die alles nur schwarz sehen konnten, bekommen plötzlich Hoffnung für ihr Leben. Und manchmal erfüllen sich diese Worte aber auch ganz praktisch. Da werden Menschen tatsächlich körperlich geheilt. Gefangene werden wirklich aus der Haft befreit. Wo Menschen auf Jesus vertrauen, erleben sie ganz erstaunliche Dinge. Christus ist wirklich die Hoffnung für jeden einzelnen Menschen. Hoffnung auf ein besseres Leben, das schon hier beginnt und einmal in der ewigen Welt vollendet wird. Aber Christus ist eben nicht nur Hoffnung für einzelne Menschen, er ist die Hoffnung für die ganze Welt. Durch ihn werden nicht nur einzelne Menschenleben verändert, sondern tatsächlich auch die ganz großen Lebenszusammenhänge. Hoffen heißt, der Wirklichkeit nicht die Schleppe nachtragen, sondern die Fackel voran. Das hat der Theologe Jürgen Boltmann einmal gesagt. Ich finde das gar nicht schlecht. Nicht die Schleppe nachtragen, der Wirklichkeit nicht die Schleppe nachtragen, sondern die Fackel voran. Christen sind Hoffnungsträger. Die Hoffnungsbotschaft von Jesus Christus hat unzählige Menschen schon geprägt und motiviert. Die christliche Mission hat die Welt verändert. Ich will nicht sagen, dass das immer alles nur gut war. Oft wurden Fehler gemacht und es gibt auch enorme Fehlleistungen von wohlmeinenden Christen. Das Paradies ist nicht entstanden, aber im Großen und Ganzen entsteht da, wo Menschen mit Christushoffnung ihr Leben und ihre Umwelt gestalten, ganz, ganz viel Gutes. Ich bin immer wieder fasziniert von diesem Buch, das ich mal mitgebracht habe. Habe ich geschenkt bekommen und ich finde es klasse. Ich zeige euch das mal. Vishal Mangalwadi, ich kann es kaum aussprechen, aber das Buch der Mitte heißt das. Und ich bin sicher, Bärbels Büchertisch kann den besorgen, ne? Oder hat es womöglich schon da. Das Untertitel von diesem Buch: Wie wir wurden, was wir sind. Die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Seine These ist, dass die Bibel und der christliche Glaube so gute Dinge hervorgebracht hat und entscheidend geprägt hat, wie zum Beispiel Mitmenschlichkeit, Vernunft, technischen Fortschritt, Opferbereitschaft, Bildung für alle, Wissenschaft, die die Gesetze der Natur entdeckt, Ethik und Werte, die Familie, Mitgefühl und Barmherzigkeit, Wohlstand, Freiheit, Demokratie und Gewaltenteilung. Und er zeigt das sehr gut auf. Da, wo die Bibel gelesen wird und verstanden wird und umgesetzt wird, da, wo der christliche Glaube gelebt wird, da entstehen solche Dinge. Faszinierend. Wenn ihr mal was Gutes lesen wollt, Bärbels Büchertisch. Jede neue Generation hat Erwartungen an die Zukunft. Hoffnungen, aber auch Befürchtungen. Die Menschen mit ihren religiösen, philosophischen und ideologischen Überzeugungen werden die Zukunft prägen. Wo sehen wir gute Prägekraft? Im Atheismus, im Buddhismus, im Hinduismus, im Islam, im Nihilismus, im Kapitalismus? Ich weiß nicht. Ich hätte da nicht viel Hoffnung, muss ich gestehen. Ich hoffe darauf, dass Menschen, die Jesus Christus persönlich kennen, die Zukunft mitgestalten. Ich hoffe, dass ihr die Zukunft mitgestaltet. Ich glaube, dann wird es eine gute Zukunft sein. Jede neue Generation braucht Christen, die unmissverständlich und öffentlich bekannt machen: Christus allein, die Hoffnung für die Welt. Wir müssen Menschen sein, die das vorleben, in unserem eigenen Leben und in unserer Umgebung. Es genügt nicht, die Hoffnung und den Glauben nur im Herzen zu tragen. Vom Glauben müssen wir zum Tun kommen. Vom Reden zum Handeln. Menschen unserer Zeit suchen nach Personen, nach Projekten, nach Gemeinden, die Hoffnung geben. So heißt es im Allianz-Gebetsheft. habe das einfach mal geklaut. Gemeinsam und in Einheit beten ist ein erster, sehr wichtiger Schritt. Sich eindeutig zu Jesus Christus bekennen, macht anderen Mut. Jesus Christus allein ist der einzigartige Hoffnungsträger der Zukunft. Mit ihm können wir leben und sterben, ganz gleich, was vor Ort oder weltweit geschieht. Christus allein, die Hoffnung für die Welt. Noch ein letztes Mal bedenken wir diese Irrlehrer dort in Kolosse. Hoffnung haben wir nicht, weil wir tätig werden. Das wäre Christus und eigene Werke. Hoffnung haben wir auch nicht, weil wir besondere Erkenntnisse haben oder irgendwie besonders eingeweiht wären. Das wäre Christus und noch andere Mittler. Nein, wir brauchen nur Jesus Christus. Christus allein. Mehr brauchen wir nicht und mehr braucht die Welt nicht. Aber aus meiner festen Bindung an Christus heraus, da werde ich tätig werden. Und da werde ich Menschen besondere Botschaften bringen, die ihr Leben verändern. Und da werde ich Hoffnung in die Welt tragen. Mit Jesus Christus allein. Dafür lasst uns beten und dafür lasst uns tätig sein, dass die Welt ihre einzige Hoffnung erkennt. Amen.